mit zum Beispiel der Wirkstoffreinheit. Es gibt auch Probleme mit der Beschaffung von Rohstoffen. Also man muss natürlich sagen, dass viele Arzneimittel dann aufgrund der Globalisierung jetzt nicht mehr in Deutschland hergestellt werden.
China oder sonst wo.
Genau, und da konzentriert sich oft halt die Produktion des Wirkstoffs, beziehungsweise auch die Produktion der Rohstoffe, die dafür benötigt werden, auf wenige Betriebsstätten. Wenn da Abweichungen festgestellt werden oder Ausfälle entstehen, dann
Engpässe, ne?
sind halt oft ganze Lieferketten international betroffen. Wir stellen ja noch sehr, sehr viel hierher, also sowohl eben die nicht sterilen Arzneimittel als auch unsere Sterilherstellung und Zytostatika-Herstellung. Das findet alles bei uns statt und wir decken da das ganze Spektrum sozusagen ab.
Herzlich willkommen zu Klinik Klartext, Operation Entlastung. Wir sind Pflegekräfte an der Medizinischen Hochschule Hannover und wollen diesen Podcast nutzen, um euch verschiedene Berufsgruppen in der Klinik vorzustellen und euch auf dem Laufenden über unser Engagement zur besseren Patientinnenversorgung zu halten. Willkommen zurück zu Klinik Klartext. Stark, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Steffi, mein Gast ist heute Herr Dubenhorst. Er ist Apotheker und arbeitet in der Klinikapotheke der MAH. Herzlich willkommen, Gunnar. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich hätte auch gleich die erste Frage an dich. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen und dann wüsste ich gerne, warum Klinikapotheke, warum MAH?
Ja, also mein Name ist Gunnar Dubenhorst. Ich arbeite jetzt schon seit Anfang 2021 hier in der Krankenhausapotheke der Medizinischen Hochschule. Und davor habe ich in Braunschweig Pharmazie studiert und da hat mich eigentlich schon immer die Arbeit auch am Patienten fasziniert, beziehungsweise das, was man so im Alltag in der Studienzeit gelernt hat, wie man das in der Praxis anwendet und direkt am Patienten zu helfen, das hat mich motiviert und deswegen habe ich damals auch einen Teil meines PJs hier in der MAH abgeleistet und so bin ich dann quasi auch wieder hier gelandet.
Okay. Und was sind so deine Hauptaufgaben? So grob?
Ja, also zurzeit bin ich jetzt hauptsächlich befasst mit der Herstellung nicht steriler Zubereitung. Das bedeutet schwerpunktmäßig die Herstellung von Salben, Cremes und Gelen für unsere Dermatologie. Und auch von speziellen Arzneistoff- oder Arzneiformen für die Pädiatrie, die ja häufig nun auch Kapseln oder Säfte braucht, um für die kleinen Patienten eben die entsprechende Menge dosieren zu können, weil das am Markt eben nicht vorhanden ist, so in der Größe oder Form.
Okay, das ist jetzt schon das, was ich fragen würde, was ich mich natürlich auch frage, wie viel man eigentlich noch selbst herstellt, weil ich weiß ja so bei den niedergelassenen Apotheken, dass ja fast gar nichts mehr irgendwie, das wird alles eingekauft, zugekauft und das ist natürlich spannend, das macht ja bestimmt auch Spaß, denke ich mal, ne?
Ja, wir stellen ja noch sehr, sehr viel hierher, also sowohl eben die nicht sterilen Arzneimittel als auch unsere Sterilherstellung und Zytostatika-Herstellung, TPN-Herstellung, also die Herstellung von parenteral verabreichten Ernährungslösungen. Das findet alles bei uns statt und wir decken da das ganze Spektrum sozusagen ab.
Und also ist es so, dass ihr alles können müsst oder verteilt ihr euch da? Oder sagst du, heute mache ich mal ganz viele Cremes oder mach mal die total parenterale Ernährung oder die diese Zytostase oder diese Chemotherapeutika herstellen, brauchen die eine spezielle Ausbildung oder Weiterbildung oder könnt ihr alles?
Also wir sind so gesehen schon spezialisiert und arbeiten schwerpunktmäßig in bestimmten Abteilungen. Viele von uns sind in der Weiterbildung zum Fachapotheker für klinische Pharmazie oder haben den bereits abgeschlossen. Das heißt, man erwirbt Kenntnisse sozusagen über das ganze Spektrum der Krankenhauspharmazie während dieser Zeit. Und wir müssen uns natürlich auch in allen Bereichen auskennen, weil jeder von uns macht hier einen Rufbereitschaftsdienst und da muss man natürlich für alles Rede und Antwort stehen können im Zweifel.
Also das heißt, ihr müsst eine Weiterbildung machen weil ihr ganz spezifische Aufgaben habt in der Klinikapotheke. Das ist was anderes, als wenn du jetzt niedergelassen bist und da in einer normalen Apotheke arbeitest. Verstehe ich das richtig?
Genau. Also der Fokus ist ein bisschen ein anderer. Es gibt natürlich, also in der öffentlichen Apotheke würde die Weiterbildung dann zum Facharbeiteter für Allgemeinpharmazie lauten.
Ah, okay.
Der setzt andere Schwerpunkte.
Ah, genau. Okay. Okay, das gibt's auch. Aha, okay. Wie groß ist dann euer Team? Und wie setzt sich das so zusammen, so grob?
Also wir sind ungefähr etwas über 70 Mitarbeiter in der Apotheke. Setzt sich zusammen aus knapp über 20 Apothekern und Apothekerinnen. Ungefähr 30 PTAs, also pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten. Und ja, dann beschäftigen wir natürlich auch noch eine Handvoll andere Berufsgruppen. Wir haben eine Verwaltungswirtin, einen Betriebswirt, Bürokaufleute, Lager, Logistiker, pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte natürlich.
Ah, okay. Und die gehören alle zusammen in ein Team. Ah,
genau.
Das war mir gar nicht so klar. Wer bestimmt denn, was eingekauft wird und wie viel? Also, wenn ich mir so überlege, was wir so auf Station haben. Es gibt ja wahrscheinlich so ein bestimmtes Medikamentenkontingent, was man so sowieso vorrätig haben muss. Aber wer entscheidet das? Dürft ihr alles bestellen, was ihr denkt oder was gebraucht oder was eingefordert wird?
Ja, also ich würde da mal anfangen mit der Arzneimittelliste der Hochschule. Also wir haben eine Arzneimittelliste, die wird nach fachlichen und ökonomischen Gesichtspunkten aufgestellt. Dafür gibt es einen dreimal im Jahr tagenden Arzneimittelbeirat. Der Vorsitz über diesen Arzneimittelbeirat hat der ärztliche Arzneimittelbeauftragte der Hochschule, das ist Professor Stichtenoth. Geschäftsführend ist unsere Chefin Frau Dr. Alz. Und zu diesem Beirat sind eben auch die Arzneimittelbeauftragten der Kliniken eingeladen. Und in diesem Beirat wird dann über die Arzneimittelliste der Hochschule abgestimmt. Es wird beraten, welche Arzneimittel auf diese Liste sollen und welche nicht, um eben, ja, das Spektrum abzudecken, das ausreichend ist, um alle Erkrankungen hier zu behandeln, pharmakotherapeutisch, und natürlich auch nur so breit zu sein, dass wir das halt auch dass wir die Arzneimittel unter ökonomisch sinnvollen Aspekten auch einkaufen können.
Was ist denn jetzt, wenn es jetzt so ganz neue Medikamente gibt irgendwie auf dem Markt, wie erfahrt ihr davon und wer entscheidet denn, dass man die dann auch einkaufen darf?
Also sollte es neue Arzneimittel auf dem Markt geben, das passiert ja fast wöchentlich, kann man sagen, dann wird im Prinzip von den Kliniken, die das federführend dann einsetzen, entschieden, ob das Arzneimittel regelhaft bei uns eingesetzt werden soll. Und dann würde es einen Antrag zur Listung dieses Arzneimittels geben, über den dann in diesem Beirat entschieden wird.
Okay, aber es könnte es auch sein, dass man sagt, nee, das Medikament wird es bei uns nicht geben?
Ja, das ist unter Umständen auch möglich,
Könnte sein, okay. Was ist denn, wenn es Engpässe gibt, wie sieht es denn dann mit Ersatzmedikamente aus? Wer bestimmt denn, welche Medikamente ich jetzt so als Pflegekraft dann benutzen darf oder auch nicht?
Ja, das ist natürlich in den letzten Jahren zu einem wirklich sehr, sehr großen Problem geworden. Auch ein Problem, das wirklich sehr, sehr zeitintensiv geworden ist, weil es mittlerweile eine wirklich sehr, sehr lange Liste an Lieferschwierigkeiten gibt. Als ich hier anfing, belief sich diese Liste noch auf eine zweistellige Zeilenzahl in einer Excel-Tabelle. Das hat sich mittlerweile verzigfacht. Und ja, wir versuchen natürlich zunächst mal auf ein Präparat, also auf ein wirkstoffgleiches und auch dosisgleiche Präparat eines anderen Herstellers auszuweichen, beziehungsweise bei einem anderen Lieferanten zu kaufen. Und sollte uns das nicht gelingen, müssen natürlich weitere Maßnahmen ergriffen werden. Dann wird unter Umständen eine andere Stärke beschafft. Es wird auch unter Umständen, auch das gibt es, wird auf Alternativtherapien ausgewichen werden müssen. das erfolgt natürlich dann in enger Abstimmung und Absprache mit den, ja, mit der Klinik oder mit den hauptsächlich betroffenen Stationen.
Also ich kenne das ja von früher, ehrlich gesagt, überhaupt gar nicht. Es gab immer alles. Es gab vielleicht nicht so viele verschiedene Medikamente, aber ich kann mich nicht erinnern, dass auf einmal, weiß ich nicht, es nicht genügend Kochsalzfläschchen gibt in 100 Milliliter Dosierung oder sowas oder Paracetamol oder was auch immer. Also so gängige Sachen auch. Woran liegt das?
Das ist vielschichtig. Also das lässt sich, glaube ich, nicht immer ganz genau sagen. Es gibt manchmal Probleme mit zum Beispiel der Wirkstoffreinheit. Es gibt auch Probleme mit der Beschaffung von Rohstoffen. Also man muss natürlich sagen, dass viele Arzneimittel dann aufgrund der Globalisierung jetzt nicht mehr in Deutschland hergestellt werden.
China oder sonst wo.
Genau, und da konzentriert sich oft halt die Produktion des Wirkstoffs beziehungsweise die Produktion der Rohstoffe, die dafür benötigt werden, auf wenige Betriebsstätten. Wenn da Abweichungen festgestellt werden oder Ausfälle entstehen, dann
Engpässe, ne?
sind halt oft ganze Lieferketten international betroffen.
Wie ist das denn? Die kommen ja mit ihren Listen von zu Hause, dann wird das aufgeschrieben und wir arbeiten das aus und suchen die Tabletten zusammen für die Patienten. Jetzt ist das aber ein Kombipräparat, das so jetzt nicht vorhanden ist bei uns, sondern wir haben da zwei Einzelne. Ja? Dann suche ich mir das oder gucke ich halt in unserem Programm, es gibt ja ein Programm für Medikamente, das finde ich ja super klasse, na? Da kann man alles nachgucken, auch wie die Tabletten aussehen, na? Und ob man die teilen darf und so weiter und so fort. Und dann suche ich mir auch manchmal dann das Ersatzmedikament raus, das mache ich auch schon, na? dass ich gucke und dann weiß ich immer gar nicht, darf ich das eigentlich? Wenn das jetzt in der Hausliste nicht unbedingt ist oder bei uns dann halt anders heißt oder ein anderer Hersteller hat oder sowas. Oder halt eine Kombination. Und dann habe ich zwei verschiedene Medikamente, die ich dann dem Patienten gebe.
Ja, also das ist tatsächlich bei uns ja die Regel. Also wir kaufen die Monopräparate ein, einfach um die Kombination in viele Richtungen zu ermöglichen. Und natürlich bei uns auf Station gibt es ja in der Regel eine Wirkstoffverordnung und das lässt sich so dann umsetzen. Genau, also das ist sozusagen die berühmte Arzneimittelanamnese mit der Umsetzung der Medikation auf die Hausliste.
Okay. Also, was bei uns ein ganz großes Problem ist, dass halt sich die Medikamente ständig im Aussehen ändern, zum Teil auch anders heißen oder so ähnlich heißen. Das ist natürlich für uns ganz schwierig, weil es gibt dann oft, also es ist eine Fehlerquelle, weil wenn alle Verpackungen ähnlich aussehen, gerade in der, Antibiotika-Tablettenform, dass ich mich da vergreife, weil die so ähnlich heißen. Oder es gibt so Fehlbestellungen, weil die Leute denken, die Tabletten haben wir ja gar nicht. Dabei sind sie massig im Schrank, weil sie einfach anders aussehen. Ne? Es ist ja oft so. Das ist ja ein großes Problem. Da wird man wahrscheinlich aber nichts ändern können, weil das Einkauf wahrscheinlich was da ist.
Genau, das ist tatsächlich leider, muss man sagen, mehr der Fall. Man nimmt, was man kriegt, so ein bisschen platt formuliert. Ja. Wir versuchen natürlich schon, dass wir Arzneimittel, also das sind die sogenannten Sound-Alikes und Look-Alikes, Dinge, die ähnlich klingen und ähnlich aussehen, dass wir das vermeiden, so zu bestellen, dass das auf den Stationen auch verwechselt wird oder verwechselt werden könnte. Es lässt sich leider nicht immer ganz realisieren und wir empfehlen dann auch auf Station, wir gehen ja auch, jede Station der MAH wird ja von uns auch begangen im Rahmen unserer halbjährlichen Stationskontrolle. Wir versuchen dann natürlich auch immer schon Tipps zu geben, wie man sozusagen auch im Hinblick auf die Lagerhaltung dann die Arzneimitteltherapiesicherheit auch verbessern kann. Es gibt mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel einfach auch eine wirklich sehr konsequente Sortierung nach Wirkstoffen, dass man sich vor allem nicht mit Handelsnamen dann irgendwie vergreift oder dann, wenn man den Wirkstoff dann explizit sucht, ihn auch unter dem Buchstaben im Alphabet auch tatsächlich findet. Das sind zum Beispiel so Maßnahmen, die man dann ergreifen kann.
Das machen wir auch, also schon sehr lange. Erst habe ich gedacht, oh Gott, ich kenne doch gar nicht alle Wirkstoffe. Irgendwann hat man die meisten dann schon auch drauf, muss man sagen, ne? Aber was halt schon so so ist, gerade bei den, beim Antibiotika, dass das irgendwie, ja, das ist schon sehr weiß-lila-lastig, sage ich immer. Da selbst ich, die ja eigentlich denkt, okay, ich kenne alles und weiß, wie es aussieht, muss oft wirklich dreimal gucken, ja, dass ich mich da bloß nicht vertue. Aber da wird man wahrscheinlich auch nichts ändern können, außer dass man halt guckt und guckt und guckt. Ne? Was bei uns halt auch noch so ein Problem ist, es gibt ja in verschiedenen Kliniken, weiß ich schon, geblisterte Tabletten. Das heißt, die Apotheke blistert, stellt die Tabletten zusammen von für die Patienten und Patientinnen, genauso wie diese Vorbereitung von Kurzinfusionen, also Infusionen, die mit verschiedenen Mitteln an die Patienten. Ja, also da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Hier war das ja auch mal angedacht, dass man das macht, weil einfach Leute dann nur beschäftigt sind, Tabletten zu stellen, ihre Ruhe haben, die ja auf Stationen wir nie haben. Ja, also wenn wir Tabletten stellen oder vorbereiten für die Patienten, dann sind wir ja einem Wuling und einer Geräuschkulisse ausgeliefert, dass mich das wundert, dass nicht viele Fehler passieren. Weil das finde ich ist mega schwierig, weil in anderen Ländern machen die sich da Zelte drumherum und schreiben hier Stopp, Medikamente werden gestellt, damit die Leute nicht angesprochen werden. Bei uns kommt da jeder, auch wenn er sieht, hier, die stellt ihre Tabletten, muss sich konzentrieren. Die werden dann, ja, kannst du mal dies machen und jenes und ich habe da mal eine Frage und so weiter. Wäre das denkbar, dass man sowas machen könnte? So fertig geblisterte, für die Patienten angefertigte Medikamenten?
Also ich denke schon, dass das in Zukunft weiterhin diskutiert wird, wie man und ob man das einführt. Das ist natürlich mit viel Aufwand auch verbunden, räumlich, personell.
Absolut, ja.
Und aber definitiv wird das weiter im Gespräch bleiben.
Wie ist das denn, es soll ja eigentlich regelmäßig auch Apotheker und Apothekerinnen auf Station mit den Visiten mitgehen oder einfach mal gucken, sich mal ein paar Unterlagen nehmen, bei uns heißen die ja Kardex, ja, um zu gucken, welche Medikamente werden verordnet, was passt zu was, was passt nicht, was darf man auf keinen Fall zusammengeben oder was ist gut. Da gibt es ja, glaube ich, auch viele Unklarheiten, auch also in allen Bereichen. Da wäre es natürlich immer super, wenn da mal ab und an mal jemand guckt und sagt, ey Leute, ihr gebt hier drei verschiedene Sachen, das passt überhaupt nicht oder das ist kontra, keine oder hat keine Wirkung oder passt gut. Wie sieht das aus? Wer kommt ihr denn mal so auf Station und guckt euch die Medikamentengaben an oder eher nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben mittlerweile doch sehr großes Team an Stationsapothekerinnen und Stationsapothekern, die sozusagen feste Stationen begehen und auf die Visiten mitkommen. Das kann unterschiedlich aussehen. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, die Visiten direkt zu begleiten, Kurvenvisiten zu machen, also sozusagen die Kardexen zu sichten und dann entsprechende Empfehlungen direkt in die Kurve zu einzulegen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten und wir schauen uns im Rahmen dieser Visiten natürlich viele Dinge an. Wir schauen auf die Plausibilität der Medikation, auf die richtige Dosierung, Vollständigkeit, ob die Dosis angepasst werden muss, ob es Wechselwirkungen gibt. Das ist natürlich, denke ich mal, auch einer der Hauptpunkte, Wechselwirkungen und natürlich auch auf Nebenwirkungen, Kontraindikationen. All das schauen wir uns natürlich an. Und letztendlich helfen wir natürlich auch bei der Beschaffung der Arzneimittel, also vor allem bei Patienten mit einer Medikation, die wir jetzt nicht in der Hausliste haben, also mit einem speziellen, wo eine spezielle Therapie notwendig ist, helfen wir natürlich auch bei der Bestellung. Und wir haben natürlich auch ganz viele Übersichten erstellt, für die ich gerne an dieser Stelle auch ein bisschen die Werbetrommel rühren möchte.
Sehr gut,
also,
ja.
auf der Internet-Startseite gibt es die Arzneimittelempfehlungen der MAH, da sind die Arzneimittelempfehlungen der Abteilung drauf und unter anderem natürlich auch die der Apotheke.
Und wie, da kann man sich dann reinklicken und kann sich da belesen?
Genau, da haben wir diverse Übersichten erstellt. die aktuellste Übersicht dreht sich um die Hypnotika, die wir hier an der MAH in der Liste haben und deren Indikationen zum Beispiel, aber auch Äquivalenzdosis-Tabellen sind dort zu finden zu den Statinen zum Beispiel. Da gibt es eine ganze Reihe von Übersichten, wo ich jedem empfehlen kann, sich die mal anzuschauen.
Ah, okay, das ist mir jetzt auch neu, muss ich zugeben. Aber das wäre auch für die Pflege interessant.
Ja, definitiv. Also für die Pflege interessant, für die ärztlichen Kollegen interessant.
Auf alle Fälle. Also bei uns ist ja immer so die Debatte, wenn Patienten kontinuierlich Infusionen oder Medikamente laufen haben und die bekommen dann zusätzlich was. Meistens haben die ja nur einen Zugang. Das heißt, die Medikamente würden sich dann vermischen. Und so, mittlerweile ist es so, dass wir immer sagen, bei den meisten können wir die laufenden Medikamente dann mal pausieren so lang. Aber es gibt ja auch durchaus Abteilungen, wo zum Beispiel ein Blutverdünner läuft, der auf gar keinen Fall mal eine Stunde irgendwie pausieren darf. Ne? Und dann ist halt immer die Frage, ja, dürfen die Sachen zusammenlaufen oder nicht? Gibt es da irgendwie Vertrübung oder hebt sich die Wirkung auf oder gibt es da irgendwas Toxisches oder sowas? Da ist immer eine große Unsicherheit, ja.
Ja, das ist auch auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Feld. Viel Literatur, die es da auch dann zu sichten gibt. Die Arzneimitteltherapien, die Infusionstherapien sind ja mitunter auch sehr komplex. Und da ist es tatsächlich dann vor allem bei Patienten mit vielleicht einem peripheren Zugang dann oft doch schwierig, das zu managen, wenn man mehrere Infusionen gleichzeitig verabreichen muss. Und davor, wo man ja am meisten wovor man am meisten Angst hat, ist ja die Ausfällung in den Lösungen, dass sozusagen dann Feststoffpartikel in die Blutbahn geraten.
Ja, das will ja dann auch keiner, ne?
Genau, da gibt es ganz viele Kompatibilitätsstudien, die gilt es natürlich aber immer zu sichten, leider. Und ja. Da gibt es ganz viele, oder es gibt einige große Datenbanken, die sich damit beschäftigt haben und da stehen wir natürlich auch immer gerne Rede und Antwort und den Stationen zur Seite, falls es da Fragen gibt.
Also ich finde das total super und eine total wichtige Einrichtung, dass man so zusammenarbeitet, weil ganz klar auch viele aus der Ärzteschaft da bestimmt auch unsicher sind und wir fragen dann. Manche Sachen wissen wir auch schon aufgrund unserer Jahre, aber viele Sachen sind einfach, ja, auch so viel, es gibt auch so viel Neues. Und da ist es halt total super, wenn man weiß, hey, da ist ein Apotheker oder eine Apothekerin, ich kann die immer anrufen und die erklären mir, das kannst du so oder kannst du nicht machen. Und das ist natürlich super, wenn man auf Station auch einen Ansprechpartner, Partnerin hat, die einfach im Alltag auch mal guckt, ne, was wir da so fabrizieren. Also das, das finde ich absolut super wichtig. Das gab es ja früher auch nicht, ne? Sowas. Ne? Also dass da einfach mal geguckt wird.
Auf jeden Fall. Ja. Und das wird ja auch immer komplexer.
Absolut, ja. Ja. Das ist wenn ich immer komme, denke nach 4 Wochen, oh Gott, es gibt ja schon wieder was Neues. Ne? Und man will ja auch dann ordentlich arbeiten und dem Patienten keinen Schaden zufügen. Ne? Ja, was ich mir jetzt noch mal so überlegt habe, was ein großes Ding auch ist, wer bestellt was von uns, von Station aus, ja? Wäre es denn nicht sinnig, dass man so einen Grundbestand hat und dass man, also dass jede Station so ihr Kontingent von bestimmten Sachen hat und dass man dann halt dazu bestellt? Weil oft ist es so, wenn ich die Apothekenlieferung auspacke, dass ich denke, ach du meine Güte, die müssen ja unten ja einen Knall kriegen, wenn die da 8 Tuben von irgendwas, wovon wir eine brauchen, dann bestellen und die das dann zusammenpacken müssen. Die müssen ja auch manchmal denken, sag mal, was macht ihr damit? Ne? Das ist ja A, viel Arbeit, B, auch ein Kostenfaktor, dass man einfach so sagt, okay, wir statten die inneren Stationen mit bam, bam, bam aus und alles, was dazugehört, müssen sie halt bestellen.
Ja, also die Menge der Bestellung, vor allem die der gelisteten Arzneimittel, gehört bei uns so ein bisschen in die Verantwortung der Station selbst. Und da kann man, also da appelliere ich natürlich gerne nochmal, dass alle sozusagen nur das bestellen, was sie wirklich brauchen. Man sieht das vor allem immer bei dann doch teuren Arzneimitteln. Ich sag mal, man erkennt ja nicht unbedingt an der Packung, wie teuer das Arzneimittel jetzt ist. Also es ist halt eine Packung mit Tabletten drin. Und da kann auch dann durchaus der Preis mal fünfstellig sein für eine Packung Tabletten. Und um da einfach, man kann ja von niemandem verlangen, da den Überblick über die Preise zu haben. Deswegen empfehle ich einfach grundsätzlich, nur das in der Menge zu bestellen, was man dann wirklich braucht. Wir haben hier unten ja unterstützt durch einen halbautomatischen Kommissionierautomaten ja die Möglichkeit, viele Arzneimittel in kurzer Zeit zu packen. Also ob jetzt acht Tuben oder eine Tube bestellt wird, das ist, glaube ich, vom Zeitaufwand gar nicht so relevant. Aber wenn natürlich dann 7 auf Stationen verfallen, das ist natürlich dann schade.
Also die Kostensachen, das ist ja, wenn zusätzlich Medikamente bestellt werden, die jetzt nicht so geläufig sind oder nicht in der Hausliste sind. Wir nennen das immer Sonderanforderungen. Muss ja dann explizit auch ein Grund eingegeben werden, warum man das Medikament bestellt. Und da sieht man ja auch, was das kostet. Und das, da kriegt man schon manchmal einen Schreck und fragt dann auch mal, hey, brauchen wir das unbedingt? Oder Patient geht morgen wieder, das werden wir nicht bestellen und solche Sachen. Ne? Das ist ja so, das ist, finde ich, ja vom Programm her sehr gut gemacht. Ne? Und die Ärzte müssen das ja mittlerweile freigeben. Die gucken natürlich auch nach den Kosten und sagen, ey, nee, das bestellen wir nicht, ne? Das ist zu teuer. Das hat der Patient vielleicht selber mit. Und wenn er nur eine Tablette braucht, muss man ja nicht eine Packung mit 20 bestellen. Ne? Ich denke, da ist schon großes Bewusstsein. Aber es gibt halt schon auch manche, die denken, das ist so ein Kauf. Ja? Ob ich 5 Packungen oder 2, ist so wurscht.
Ja, ich glaube auch, das ist völlig natürlich und verständlich, dass da im Alltagsstress, auch auf Stationen, dann einfach der Überblick auch verloren geht über diese ja auch oft großen Bestellungen, die man tätigt oder tätigen muss. Und sollte uns dann mal irgendeine Sonderanforderung erreichen, die dann teurer ist, dann schauen wir auch zunächst mal, hat das vielleicht nicht vor ein paar Tagen schon eine andere Station bekommen?
Genau, kann man, zum Beispiel, ja.
Kann man sich da vielleicht gegenseitig ein bisschen aushelfen, damit wir nicht noch eine ganze Packung bestellen müssen? Das schauen wir dann auch und so können wir dann gucken, dass wir dann nicht so viel Vorrat generieren.
Weil das muss ja zum Teil auch irgendwie von irgendwoher geholt werden. Ne? Das ist ja auch nicht alles vorrätig da. Ja, das finde ich immer gut. Dann denke ich immer, das finde ich sowieso, sollte man viel mehr machen, dass man dann gesagt bekommt, hey, Station so und so, ruft da mal an, die haben bestimmt noch 3 Tabletten übrig oder so. Ne? Weil,
genau.
So, ja. Und dann hilft man sich aus und dann haben alle was davon. Ich frage immer noch mal zum Schluss, was dir hier am meisten Spaß macht.
Also mir macht am meisten Spaß, also vor allem auch das Arbeiten hier in meinem Team. Also wir arbeiten hier sehr harmonisch miteinander zusammen. Jeder hilft hier jedem. Wenn man mal Hilfe braucht, dann bekommt man sie auch. Und was mir allgemein jetzt an der MAH gut gefällt, ist halt vor allem die Vielfalt, auch die Möglichkeit mit vielen Menschen, Berufsgruppen in Kontakt zu kommen, das erweitert, glaube ich, ständig den Horizont, auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, das macht es so ein bisschen aus, auf jeden Fall, ja.
Schön, war ein schönes Schlusswort, freut mich. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich, hat mir totalen Spaß gemacht und ich habe wieder was gelernt.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und danke nochmal für die Einladung. Man sieht sich auf Station.
Absolut, genau. Stark, dass ihr heute dabei wart und diesem wichtigen Thema gelauscht habt. Gesundheitsversorgung geht uns alle etwas an. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Krankenhausbewegung weitergeht, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und unserem Instagram-Kanal Klinik Klartext zu folgen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wer sich aktiv beteiligen will, kommt zum Bündnistreffen Mittwochs Rotation Goseriede 10 in Hannover, 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Bis zum nächsten Mal, bleibt standhaft.